Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten, wie immer zur Mitte der Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind ja hier im zwischen den Jahren des Fußballkalenders, wenn man so möchte. Ne? Clubfußball abgeschlossen und das große Ding vor der Tür. Wir wissen nicht so richtig, womit wir uns hinwollen oder sollen oder was wir machen sollen in dieser Woche. Aber dafür gibt's Calcio Berlin, dafür gibt's Frag Calcio. Wir nehmen euch eine Halbzeit, 45 Minuten von dieser Zeit, die zu überbrücken ist, ab. Und ihr könnt Fragen stellen im Calcio Berlin Community Tab. Und die erste kam von F2663 und die heißt oder lautet: Moin, Rudi Völler hat ja gesagt, es sei nicht gut, wenn Spieler ständig die Nationalmannschaft ändern würden. Also jetzt in diesem Fall geht es darum, die Nationalität zu wechseln und dann für eine andere Nation zu spielen. Ich persönlich sehe da kein Problem. Es gibt ja auch sehr klare und gute Regeln, anders als in anderen Sportarten. Trotzdem gibt es natürlich einige Spieler, die der deutschen Nationalmannschaft dadurch fehlen. Wie sehe eure Top 11 der Spieler aus, die für Deutschland hätten spielen können, sich aber für eine andere Nationalität entschieden haben? Grüße aus dem Kreis mit der westlichsten Gemeinde Deutschlands. Da weiß ich, das muss in, ich würde sagen, bei Aachen muss das sein. Und dann habe ich kurz Angst bekommen, dass vielleicht einfach Freiburg oder da die Ecke, bei Freiburg ist, aber ne, da unten, ob nicht da unten im Südwesten noch ein Zipfel rausgeht. Ich sage, das muss bei Aachen sein und da schicke ich ganz liebe Grüße hin. Im Dreiländereck habe ich schöne Zeiten verbracht. So, die Top 11 von Spielern. Also nochmal, um das richtig zu stellen, die Frage vom FZIF, die zielt eben darauf ab, dass Spieler eine zweite Nationalität haben und dann auch für eine andere Nation sich entschieden haben, die aber auch für Deutschland hätten spielen können. Jetzt wisst ihr natürlich, in solchen Aufstellungen wird hier im 4-2-3-1 aufgestellt und das habe ich heute getan. Und im Tor Maduka Okoye, ja, der gute Mann ist aus der Düsseldorf-Jugend, ist inzwischen Nationaltorhüter Nigerias, 19 Länderspiele hat er schon, ist Stammtorhüter in der Serie A, war Stammtorhüter in der Eredivisie und hat gerade in der abgelaufenen Saison eine, ja, weitere gute Saison gespielt, 10 Spiele zu 0 und ist nach allem, was man so sieht, auch ein cooler Typ, 1,98 Meter baumlang und ein sehr, sehr guter Keeper, den wir hier in unserer, nicht für den DFB entschieden, 11 haben. Wir haben eine Viererkette, die von links nach rechts folgendermaßen aussieht. Und ich muss jetzt noch einmal bei einer Person sicherstellen, dass ich hier keinen Scheiß gebaut habe. Jep, ist richtig. Er ist nicht mehr so gut in Form, wie er es einmal war. Der DFB hat es versucht, hat dann Absage bekommen. Links Bonner Sosa. Ja, ein Flankenspezialist bei Crystal Palace unter Vertrag. Wie gesagt, seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Niveau, wo er in der Bundesliga war, aber man muss nehmen, was man kriegt und wir haben sogar einen linksfüßigen IV und wer könnte das sein, lieber Herr Tana, ihr wisst es, natürlich Marton Dardai. Er ist der einzige Dardai, den ich hier untergebracht habe. Man hätte natürlich den ein oder anderen unterbringen können. Und dann ziehen wir weiter mit einem Namen. Sehr, sehr spannend, denn der Mann hat unglaublich viele Jugendakademien durchlaufen. Er kommt aber aus Stuttgart ursprünglich, vom SV Hecknach, dann über die Kickers zum VfB, zum AC Mailand, zu RSC Anderlecht und dann zu Al-Ittihad. Und der Mann heißt Jan-Carlo Simic und ist Nationalspieler Serbiens, 1,86 Meter großer Innenverteidiger in der Saudi Pro League. Dann haben wir den zweiten IV genannt. Wir brauchen noch einen RV und da ist jetzt der Mann, ja, das ist der Joker. Das ist das, das Heftpflaster gewesen, was ich mir aufbewahrt habe, wenn ich irgendwo was auffüllen muss. Und das ist Josip Stanisic auf RV. Angekommen auf einer Doppel-6, die gut gegen den Ball ist, aber dann doch die Kernfähigkeit eher mit der Kugel hat. Das sind Hakan Çalhanoğlu und Ibo Maser. beide Spieler bei Hakan die letzten 15 Jahre, die dem DFB gut getan hätten. Ibo Maser, ein super, super spannender Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist. Und das wäre sicherlich eine starke Doppel-6. Dann sind wir in der offensiven Dreierreihe angekommen. Ich musste hier und da ein bisschen mogeln, damit es passt. So habe ich zum Beispiel Kenan Yildiz nach rechts verschoben. Ich würde sagen, dass Kenan und der daneben, der Zehner, Can Uzun, wahrscheinlich die größten Fehler waren des DFB in den letzten Jahren, dass man dort nicht viel, viel enger dran war. Aber Kenan Yildiz ist rechts, nicht links, weil er mit dem Demirovic links spielt. Weil ich noch einen Stürmer hatte. Demirovic hat bei Augsburg eine Phase links gespielt. Kenan kann alles spielen, weil er einfach brillant ist. Can Uzun auf der 10, Demirovic links, Kenan auf dem rechten Flügel und vorne drin Fisnik Aslani. Jawohl. Und dann seht ihr sie hier nochmal, unsere All- oder Top- nicht DFB 11. Die nächste Frage kommt von Leber mit Prägele. Gute. Hat sich Alonso verpokert, jetzt seine Trainerposten bei Liverpool zu haben, ist Grüße aus dem schönen Markgräferland. Liebe Grüße zurück an unseren Markgräfer-Kumpel. Hat er sich verpokert? Nein. Chris Williams hat, das ist ein Liverpool-naher Journalist, hat bereits im April geschrieben, Alonso was ruled out in March due to demands for greater control over football operations than Liverpool were prepared to grant. Sprich, Xabi Alonso wollte mehr Einfluss haben auf Fußball-Operations, also alles, was da runterfällt, wir vermuten mal ganz stark natürlich vor allem Transfers, als Liverpool ihm das geben wollte. Und wenn man da quasi von Anfang an einfach nicht auf eine Linie kommen kann. Wenn der eine sagt, ich will das und der Verein sagt, wir wollen, dass du nur aufstellst, der darf nicht abgehen, sollst nur aufstellen und trainieren, aber der Trainer hat natürlich eine andere Idee, ich will ein bisschen aktiver mitgestalten, schon dem Kader, dann ist es super schwer zusammenzukommen. Und ich glaube, ein weiteres Thema bei Xabi Alonso ist so ein bisschen, nach Leverkusen hatte Xabi Alonso einen wirklich makellosen Ruf. Also lupenrein, 10 von 10. Man darf nicht vergessen, der ist von Leverkusen zu Real Madrid. So, dann geht er dahin und dann ist er ja, das kann man auslegen, wie man will, aber Loa hat es auch nicht geschafft und jetzt holen sie den großen Putzerfisch mit Jose Mourinho. Also da liegt sicherlich einiges im Argen, aber Xabi Alonso ist, da er entlassen worden ist und diese Kabine verloren hat, natürlich gescheitert bei Real Madrid. Also man kann ja nicht drauf gucken und sagen, das war ein Erfolg. War er daran schuld? Waren die Spieler daran schuld? Das ist eine andere Diskussion. Xabi Alonso ist gescheitert. War nach 7 Monaten wieder weg. Und wenn du ein europäischer Top-Club bist und deine Arbeit richtig machst, unabhängig davon, ob das Liverpool ist und eine Legende in deinem Verein ist, dann musst du dich einfach fragen, kann dieser Mann Gigantenclubs? Kann er Superstar-Kabinen? Kann er Projektvereine? Oder war vielleicht Leverkusen die Ausnahme? Ich glaube nicht, dass Leverkusen die Ausnahme war. Ich glaube, die Antwort für all das ist irgendwann und irgendwo ein Ja. Aber wenn du als Verein auch nur ansatzweise Zweifel daran hast, dass er das kann und dass er das ist, dann kannst du es nicht machen. Dann kann man es einfach nicht machen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge jetzt mit Xabi Alonso mit Blick auf Chelsea. Das ist natürlich ein Hotseat, ne? Also das ist natürlich eine der schwierigsten Stellen gewesen im Fußball in den letzten Jahren. Und da habe ich echt Sorge, dass er sich da jetzt wieder verbrennt und dann perspektivisch, ja, die Eintracht übernehmen muss. Nein, aber dass eben diese Aktie Xabi Alonso, die dann so rasant anstieg, mit einem weiteren dysfunktionalen Stint bei einem Top-Club dann doch gar nicht mehr so hoch steht und gar nicht mehr so hoch angesehen ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn das, was er bei Leverkusen da getan hat mit den Invincibles und mit der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, das ist und bleibt bemerkenswert. Und deshalb bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass ein sehr, sehr guter Trainer darin steckt. Allerdings muss man jetzt auch sagen, Real Madrid, und da bin ich eben nicht ganz bereit zu sagen, dass es seine Schuld war, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt Chelsea anzunehmen, ausgerechnet Chelsea, da kann man entweder sagen, er hat sehr viel selbstbewusst oder er hat vielleicht einen schwierigen Geschmack, wenn es darum geht, sich seine Projekte auszusuchen. Calciolino, guck mal, was ein guter Name. Gerüchten zufolge könnten Ralf Rangnick und Olli Glasner die Geschicke bei Milan übernehmen. Zwei Personalien, die mich sehr neugierig machen würden. Glaubst du, dass die Entscheidungen so getroffen werden und was könnte daraus werden? Grüße aus der Mittagspause. Ich sag Folgendes. Ich habe mich mit dem Milan-Kader auseinandergesetzt. Ich habe mich mit den Personalien auseinandergesetzt. Ich habe mich nicht mit der Newslage auseinandergesetzt. Wenn das Gerücht ist, dass diese beiden zusammen dahin kommen, dann halte ich es für ausgeschlossen. ganz insgesamt würde ich Ralf Rangnick ausschließen. Und zwar nicht, weil Ralf Rangnick kein brillanter Fußballfachmann ist, da sind wir längst drüber hinweg, das wissen wir alle, es ist gar kein Thema mehr. Ich glaube aber, Ralf Rangnick ist sehr, sehr gut aufgehoben als Nationalmannschaftstrainer und ich glaube, Ralf Rangnick braucht eine Fülle an Macht, die sehr schwer einer Person alleine zu geben ist, die es auf dem Niveau noch nie gemacht hat. Und das hat er halt nicht. Er hat bei United Finger in die Wunde gelegt, aber halt mehr am Ende auch nicht. Also er hat den Finger in die richtigen Wunden gelegt, er hat die Wunden erkannt, aber er hat sie nicht geheilt. Und ich schließe Ralf Rangnick aus. Rede über Oliver Glasner. Sportlich wäre Glasner Milan in meinen Augen logisch. Das ist kein dogmatischer Ideentrainer, der sagt, my way or highway, so ein bisschen wie Amorim am Ende bei United zum Beispiel gescheitert ist, sondern das ist jemand, der Intensität will, der klare Rollen hat auf dem Feld, der umschalten will, der Vertikalspiel will, der eine gute Restverteidigung braucht, der über eine gewisse Emotion auch kommt, ja, das muss man sagen bei Oliver Glasner. Und das sind alles Dinge, die, würde ich sagen, Milan nach den letzten Jahren eigentlich ganz gut stehen würden. Eine klare Struktur, weniger Beliebigkeit, mehr Stabilität und einfach mit Wucht nach vorne über die Flügel. Und dabei ist Glasner kein Dreierketten-Dogmatiker per se, man hat anderes immer mal wieder gesehen, aber die Wahrheit ist schon, seine erfolgreichsten Mannschaften hatten oft die Dreierkette, eine sehr kompakte Zentrale und dann Flügelverteidiger, die halt richtig Alarm machen, ne? Also muss ich euch nicht erzählen, ihr habt alle im Conference League Finale gesehen, ihr habt es bei der Eintracht gesehen und dann Gegenpressing und einen schnellen Weg nach vorne und das war natürlich sowohl bei der Eintracht als auch bei Crystal Palace sehr erfolgreich. Das muss man so sagen. Also, ob man das wie Community Shield, ich weiß nicht, wird das bei Reddit ausgelost oder so, als Titel sehen will, das muss man selber wissen. Aber der Mann hat mit der Eintracht einen Titel gewonnen und mit Crystal Palace zwei. Das sind alles, also beides statistisch brutale Outlier und einfach sehr, sehr wichtig oder wertvoll und nicht einfach. Das Problem ist aber auch mit den beiden Mannschaften, das war Räuberfußball. Was eine Frage. Was ich sagen will, ist Außenseiterfußball. Das waren Mannschaften, die keinen Anspruch daran haben, im ersten Augenblick, wie gespielt wird, sondern nur, was das Ergebnis ist. Das ist bei Milan sicherlich ein bisschen anders. Trotzdem fände ich es einfach gut, wenn man bei Milan bereit ist, den Weg zu gehen. Denn an sich finde ich, ist es ein Kader, der passt für Glasner, halbwegs passt. Athletisch. 1-gegen-1-Fähigkeiten, du hast diese Spieler wie natürlich ein Leao, der ja eigentlich gehen will, aber der eigentlich so vom Profil, wenn du denkst, Flügelspieler / Stürmer, der dir beides so ein bisschen geben kann, das haben wir bei der Eintracht mit Ante Rebic gesehen, das ist einfach verbrieft, das kann funktionieren, aber Glasner braucht eben auch gerade auf den beiden Flügelverteidigerpositionen. Ja, also zum Beispiel Davide Battestaggi, der hat ja jetzt unter Allegri so seinen Durchbruch gehabt, hat da super viel Flügelverteidiger gespielt und wäre, glaube ich, für Oliver Glasner ein Albtraum vom Profil eines Flügelverteidigers. Unter Glasner wäre das eher einer, der die, ja ich sag mal, die Maxence Lacroix-Rolle einnimmt. Ein athletischer, schneller, linker IV in der Dreierkette, denn Battestaggi hat sehr wenig Flankenqualität, nicht die besten Pässe. Und das bräuchte er dann schon von seinen Wingbacks. Und warum hebe ich den so raus? Weil der hat eins der größten Talente bei Milan ist und nicht so gut zu Oliver Glasner passt im ersten Augenblick. Aber ja, ich würde sagen, dass wenn ich Milan wäre und Oliver Glasner sich bereit zeigen würde, diesen Job zu übernehmen, würde ich, glaube ich, all in gehen und würde es versuchen. Denn Oliver Glasner hat Erfolg gehabt, wo er war. Hat Wolfsburg in die CL gebracht, die Eintracht zum Titel, Crystal Palace zum Titel. Und Milan braucht eine gewisse Nüchternheit, glaube ich, nach den letzten Jahren. Und die könnte ein Oliver Glasner eben mitbringen. So, ich habe nämlich gerade noch mal kurz nachgeguckt bei Milan, ob ich mich da täusche. Aber nein, es ist tatsächlich so, 8., jetzt 5. Das Jahr davor waren wir noch 2. und 2021 gab es ja den letzten Scudetto, der ja dann der erste war seit vielen Jahren. Aber klar ist eigentlich, wenn man auf den Gesamtkomplex Milan schaut, da kommt seit Jahren nicht so richtig Ruhe rein. Und ich würde mit einer gewissen Sympathie, die ich für diesen Mailänder Verein einfach hege, Ihnen Oliver Glasner sicherlich wünschen. Happy Play 7247 mit der Frage, moin, Havertz oder Underf? Das ist doch die Frage. Während Havertz als einer von wenigen Spielern mit zwei verschiedenen Vereinen in einem CL-Finale treffen konnte, essentieller Bestandteil eines Premier League-Siegers ist, ist Undav in bestechender Form, was er sowohl in der Bundesliga als auch jetzt beim Test gegen Finnland gezeigt hat. Sein Hunger, Kampfgeist hat man vor allem bei der Vorlage gesehen. Wer soll bei der WM starten? Beste Grüße aus der schönsten Hanse-Universitätsstadt MVs. Nicht Rostock, also Greifswald. Liebe Grüße. Also, wie machen wir's? Wie machen wir's? Ich glaube, viele Leute würden sich wünschen, Havertz rechts, Musiala 10, Wirtz links und Undav vorne drin. Ich sag Folgendes. Ich habe irgendwo letztens Feuer bekommen, weil ich gesagt habe, dass Havertz ja wahrscheinlich vorne drin spielen wird. Und hab dann, das wurde mir so ausgelegt wie meine Meinung. Und das ist es nicht. Ich bin zwar ein Havertz-Fan und verteidige ihn auch. Für mich hat aber Dennis Undav alles und mehr gezeigt, was er zeigen muss, um bei dieser WM zu starten. Insbesondere, weil das erste Spiel gegen Curaçao ist. Mach doch, Alter, da kann doch Dennis Undav starten. Und das ist tatsächlich eigentlich, ich werde noch mehr dazu sagen, meine Antwort. Dennis Undav, ganz einfach. Kai Havertz, toller Abschluss im CL-Finale, ein Riesenkicker. Und es ist ja eine Entscheidung für einen von beiden, ist für mich nicht zwangsläufig eine Entscheidung gegen den anderen. Beide geben Dinge, die der jeweils andere nicht kann. Ich gehe aber nicht mit bei der Einschätzung Havertz rechts und da vorne drin, daneben Musiala und Wirtz. Und jetzt werde ich mich unbeliebt machen, aber es ist mir auch egal, weil ich glaube, das wäre das Beste für den Start dieses Turniers. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jamal Musiala am Anfang starten sollte. Langsam ranführen, Halbzeit gegen Curaçao, vielleicht die zweite Halbzeit und vielleicht ein Havertz hinter einem Undav. Ich würde das zumindest mal gerne sehen. Ich finde aber zum Beispiel halt auch, wenn wir über die Nummer reden mit Havertz rechts, ich finde halt, Lennart Kahl hat in diesem Testspiel auch ganz klar gezeigt, dass er spielen sollte. Und wenn wir quasi danach gehen, wer hat gezeigt, dass er spielen sollte und wer hat vielleicht weniger gezeigt, dann ist eben Jamal Musiala der erste Name, der da rausfiele. Nochmal, Jamal Musiala in Topform ist natürlich überhaupt nicht da wegzudenken und der zweite Name nach Florian Wirtz, den man da einträgt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Jamal Musiala schon da ist, wo man ihn dann gerne hätte. Und ich glaube eben, dass man ihm auch vielleicht damit guttun würde, wenn man ihm so ein bisschen da aus der Schusslinie nimmt. Auf der anderen Seite kann man sich eben auch sehr, sehr trefflich schönreden, dass du natürlich Musiala gerade gegen Curaçao spielen lässt. Dann macht er 3 Tore und ist danach top drauf. Das kann schon auch richtig sein. Aber, um die Frage endgültig zu beantworten, wenn es darum geht, wer sollte die einzige deutsche Spitze sein, dann ist es für mich Dennis Undav. Stand jetzt würde ich Kai Havertz dahinter sehen, Musiala vielleicht von der Bank bringen, Lennart Kahl rechts und links Leroy Sané. Nein, Florian Wirtz. Und das fände ich auch gut. Ich kann aber auch sagen, weil der Fragesteller das ja auch wirklich trefflichst hier ausformuliert hat, ich werde auf keine Barrikade gehen, wenn irgendwas von den Namen, wie ich gerade genannt habe, anders stattfindet. Also wenn sagen wir, am Ende Havertz beginnt statt Undav, dann fände ich sauschade für Dennis Undav. Aber dann kann man sagen, Kai Havertz hat letzte Woche im Champions-League-Finale das 1-0 gemacht. Das ist schon okay. Das kann man dann genauso machen. Wenn man sagt, wir machen es mit Wirtz, mit Musiala und mit Lennart Kahl und davor Havertz, dann ist es für mich, sag ich, okay. Man muss die Musiala die Stange halten, man muss ihn ranführen. Von daher ist das für mich wirklich eigentlich marginal. Ich würde mir wünschen, im Sinne des Leistungsprinzips, dass Dennis Undav gegen Curaçao die Chance bekommt. Die nächste Frage kommt von Nix73 und sie lautet: Good day. Im Zuge der Trainersuche von Leverkusen, wow, habe ich mich gefragt, wie Transferjournalismus funktioniert. Berichten die Reporter wirklich Informationen, die Sportdirektoren weitergeben? Klammer auf von mir, nein, Klammer zu. Oder basiert das allermeiste auf Spekulationen? Liebe Grüße aus Berlin. Liebe Grüße nach Berlin. Also wir gehen rein mit folgendem Satz. Transferjournalismus basiert auf echten Informationen? Meistens. Aber nicht immer auf neutralen Informationen. Fast nie. So, was meine ich damit? Der entscheidende Punkt beim Transferjournalismus ist die Frage, woher kommt die Info und was ist der Zweck dahinter? Beispiel Leverkusen. Die reden, seit 20. Mai gibt es die Informationen über dasselbe Trio. Glasner, Iraola und Philippe Luis. Und da konnte man so ein bisschen in der Entfaltung dieser News merken, dass die Informationen, die durchkamen, sich ein bisschen unterschiedlich lasen, je nachdem auch in welchem Land sie erschienen und in welchem Medium. Ganz grob, wie kommt eine Info zustande, die dann von den Transferjournalisten gebrochen wird? Also Newsbreaker, wie auch immer, bekannt gemacht wird. Ganz grob, sage ich mal, 5 Quellensorten. Clubseite, sprich Sportdirektoren, Geschäftsführer, Aufsichtsrate, Berater etc. pp. Sowas wie, da steckst du was durch wie, wir prüfen Trainer X. So, warum checkst du das durch? Kann verschiedene Gründe haben. Kann ein Signal an Fans sein. Du willst einfach mal hören, wie so ein bisschen die Stimmung ist. Du willst Kandidaten, mit denen du vielleicht schon im Austausch bist, öffentlich ein bisschen Druck machen. Weißt du? Verhandelst mit Kandidat B, aber die Bild schreibt, die sind mit Kandidat X im Austausch. Da wird Kandidat B sagen, uiuiuiuiui, vielleicht unterschreibe ich hier einen Vertrag, der am Ende ein bisschen günstiger ist für den Verein. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Wie gesagt, Druck in Verhandlungen, einfach mal ein bisschen das Wasser antesten etc. Zweite, Beraterseite. Berater haben immer und immer und immer Interesse daran, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern, dass der Name im Gespräch ist. Ne? Weil so wird Geld verdient. Wenn ein Trainer begehrt ist, wenn er auf dem Markt bekannt ist und es dann heißt, guck mal hier, Leverkusen ist bei Glasner dran und plötzlich kommt die Meldung, Milan ist auch bei Glasner dran. Ob das wohl Glasners Position in der Verhandlung stärkt oder schwächt? Ich würde sagen, das stärkt sie ganz klar. Das wäre zum Beispiel so ein Grund, warum ein Berater eine Info durchsteckt. Dann gibt es schon auch immer noch, würde ich sagen, so diese Umfeldinformationen, einfach Leute, die vielleicht nicht ganz glücklich sind damit, wie es im Verein läuft, die vielleicht einfach der Meinung sind, dass sowas mal an die Öffentlichkeit gehört. Das gibt's schon auch und das sind dann so, ja, wie soll ich es nennen, die Kiebitze. Das sind Leute, die nicht unbedingt viel Einfluss in den verschiedenen Vereinen haben. Die können aus dem Umfeld von Trainern, Spielern sein, die einfach nur so ein bisschen Interesse daran haben, selbst so ein bisschen die Finger mit in der Suppe zu haben, so blöd das klingt. Und dann gibt's natürlich auch immer die Gegenseite, die was leaken kann. Und warum? Auch die können damit eine bessere Verhandlungsposition bekommen. Ne? So sinngemäß, ich werde hier einfach live angerufen, kurze Unterbrechung. So, da sind wir wieder. Genau, der abgebende Club, der kann zum Beispiel Interesse daran haben, zu sagen, die reden mit unserem Trainer. Warum? Weil sie vielleicht Interesse daran haben, dass ein anderer Verein, der mit dem Trainer Kontakt aufgenommen hat, eine höhere Ablöse bezahlt, weil sie glauben, upsala, wir sind gar nicht die Einzigen hier drin, wir wollen jetzt lieber Nägel mit Köpfen machen. Und dann das Fünfte, und das ist das ist auch nicht ganz ungefährlich und nicht ganz unschuldig, denn das haben wir zum Beispiel in den Daily News regelmäßig mal gemacht, ist so das stille Postprinzip und ich nenne es Marktbeobachtung. Das ist da, wo es gefährlich wird. Da kommt dann die Überschrift zum Beispiel Glasner verhandelt mit oder Glasner auf der Liste mit Leverkusen, dann wird es weitergetragen mit beim nächsten Glasner verhandelt mit Leverkusen. Und das sind, also ne, auf der Liste und verhandeln sind unterschiedliche Dinge, sind unterschiedliche Themen und es ist auch eine ganz unterschiedliche Aussage. Und das ist also quasi das ganz Wichtige am Transferjournalismus. Es ist nicht immer klar zu erkennen, aus welcher Richtung eine Info kommt, aber die Mechaniken sind quasi mehr oder weniger, du musst nur gucken, von welcher Seite, immer die gleiche. Um nochmal auf die Frage einzugehen, auf gar keinen Fall sind das nur Sportdirektoreninformationen, ganz im Gegenteil. Die gibt es schon auch, aber nicht nur. Aber es sind auch nicht nur Sportdirektoren wichtig in so einem Transfer. Da sind inzwischen viel, viel mehr Leute dran. Und ich habe nochmal so runtergeschrieben, was es für Interessen gibt. Ich habe es ja gerade schon mal versucht zu erklären, aber der Berater von Trainer X sagt was, der will den Markt wahrscheinlich heiß machen. Wenn der Verein sowas durchliegt, dann wollen sie vielleicht Druck machen auf eine Personalie. Die wollen gucken, ne? Kriegen wir den Trainer hier zu einer Unterschrift, wenn er denkt, dass ein anderer Trainer drin ist. Und wenn der abgebende Club die Information durchsteckt, dann häufig, um mehr Geld rauszuholen, bessere Ablöse etc. pp. Das Problem ist, dass man halt es nicht immer einfach ist, rauszulesen, wo die Information herkommt. So ein gewisser Denkfehler, glaube ich, ist, den wir alle haben oder beim Konsumieren von Nachrichten, glaube ich, alle haben, sind diese absoluten Zustände und da bin ich selber komplett mitschuldig. Aber man denkt so, man liest eine Meldung und denkt man entweder, das ist Fakt, versteingemeißelt oder komplett ausgedacht. Und Transferjournalismus ist halt eigentlich genau das Gegenteil. Es sind alles immer super viele Graustufen. Wie gesagt, das Wording ist ganz entscheidend, steht auf der Liste, Kontakt aufgenommen. Das alles kleine Unterschiede, aber jegliche Meldung ist unterm Strich immer Interessen gefärbt. Wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. So ein klein wenig ist es. Das ist der Job eines Transferjournalisten. Aber das ist halt, die guten Transferjournalisten schaffen es eben trotzdem, eine eigene Einordnung zu bringen. Aber das so unterm Strich meine Einordnung für den Transferjournalismus. Ohaborn 3064 mit der nächsten Frage. Hi, hab so die Saison mit Hilfe diverser Abschlussformante rekapituliert und ein Take, der von allen, auch prominent von euch gebracht wird, ist, dass Relegation abgeschafft gehört. Dieses Jahr hält sich aufgrund des Ausgangs noch in Grenzen. Das kommt mir immer wie eine durch die Echokammer konstruierte Allgemeinmeinung vor. Lass mich aber auch im Gegenteil überzeugen. Höchst dramatische, jetzt kommen die Pro-Argumente, höchst dramatische geile Spiele, eine Riesenchance für den Dritten der zweiten Liga. Nicht unfair, weil der Dritte eine grandiose Saison gespielt hat, aber halt eine Liga darunter, den 21. gegen den 16. Also wenn man das Ganze als eine Tabelle sieht, für die ganze nächste Saison zu tauschen, ist schon krass. Deshalb gelingt es logischerweise so selten. Lieber immer den Dritten direkt hoch, die dann jahresweise in der Liga geschlachtet werden. Und zwei geile Spiele weniger oder Playoffs, wo der Sechste eine signifikant schlechtere Saison als der Dritte belohnt werden könnte. Finde Relegation spannungsmäßig und mathematisch schon sinnvoll, bin aber allein. Was sagt ihr? Paar gute Punkte und ein paar sehr kurz gedachte Punkte. Die Diskussion kann man immer führen. Ja, okay. Also, valide Punkte. Relegation sorgt für Spannung. Der Drittplatzierte der zweiten Liga hat nicht Bundesliga gespielt, sondern Liga tiefer, ist richtig. Der Sprung vom Drittplatzierten der zweiten Liga auf den Bundesliga-Platz ist nicht mehr selbstverständlich. Der war selbstverständlich, bis es die Relegation gab. Also das ist ganz wichtig in der Einordnung. Und dann hier die genannte alternative Aufstiegs-Playoff ist auch nicht unbedingt fairer, weil dort sogar Teams aufsteigen können, die schlechter abgeschnitten sind. Das stimmt. Aber gehen wir der Reihe nach. Das Spannungsargument ist völlig richtig, aber auch völlig belanglos, denn Spannung legitimiert überhaupt kein Wettbewerbsformat. Wenn es darum ginge, könnten wir die Meisterschaft in Playoffs austragen. Also das hat ja nichts damit zu tun, nur weil es spannend ist. Ne, das ist ein reines Vermarktungsargument, so wie übrigens die meisten. Das Fairness-Argument. Hier liegt für mich der Kern der Debatte, weil warum sollte der Drittplatzierte der zweiten Liga automatisch den Platz der 16. der Bundesliga bekommen? Also erstmal, weil es immer so war, bis zur Einführung der Relegation, zur Wiedereinführung. Ich würde aber auch sagen, und das ist einfach nur eine Lesweise oder eine Interpretationsweise, aber für mich hat der Drittplatzierte 34 Spieltage lang gewiesen, dass er zu den besten Teams seiner Liga gehört und nach oben gucken darf, während der Bundesligist 34 Spieltage bewiesen hat, dass er einer der schlechtesten Vereine der Liga ist und nach unten gucken sollte. Es ist eine ganz einfache Frage oder einfach nur, wo zieht man den Strich? Gehen zwei direkt hoch oder gehen drei direkt hoch? Also, ne? Sonst könnte man ja, man könnte auch einfach sagen, wieso sollte dann der 17. und der 2. tauschen? Das ist ja dasselbe Argument. Wo zieht man die Linie? Für mich ist die Relegation eine Hürde, eine zusätzliche Hürde, die nur für den Zweitligisten aufgebaut wird. Und das 21 gegen 16 Argument geht für mich halt nicht auf, weil es halt keine Gesamtliga ist. Das ist halt einfach nicht so. Und die finanziellen Unterschiede sind so brutals gewaltig, dass man das einfach so, man kann das so hinschreiben, aber das wird halt dadurch nicht richtiger oder wahrer. Und die historischen Ergebnisse legen ja eindeutig nahe, dass die Ergebnisse größer sind als 5 Tabellenplätze. Und die Relegation, das muss man noch mal so klar sagen, ist ein Rettungsring für größere Clubs, die sich sportlich eigentlich nicht verdient haben, gerettet zu werden. Das ist so ein bisschen die Idee. Und warum? Was vermarktet denn die Bundesliga? Reichweite, Bekanntheit, Sponsorenwert, TV-Verträge, Stadionauslastung, das alles hängt überproportional an den großen, etablierten Clubs. Und die sollen drin gehalten werden. Das ist der Grundgedanke einer Relegation. Und geht mal die Liste durch an den Vereinen, an großen Vereinen, die in der Relegation gerettet worden sind seit 2009. Nürnberg, Gladbach, Hamburg, Frankfurt, Bremen, Köln, Hertha, Stuttgart, Bochum. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Man will es kleinen Vereinen so schwer wie möglich machen, aus der zweiten Liga hochzukommen, weil in der ersten Liga eben die großen Vereine etabliert sind, die mehr Geld einspielen. Und das ist für mich einfach das Ende der Rechnung. Ich verstehe den Gedanken, aber für mich geht das einfach nicht auf. Und übrigens, Aufstiegs-Playoffs halte ich auch für großen Schwachsinn. Ich sage einfach wieder 3 direkte Aufstiegs, 3 direkte Abstiegsplätze. Weg mit dem Rettungsschirm für große Vereine und nichts anderes ist er eben in meiner Wahrnehmung. Tim, 8783, Servus. Kannst du bitte mal deine Einschätzung zum PSG-Mittelfeld geben? Ihr sagt ja oft, dass die physische Komponente im heutigen Fußball immer wichtiger wird. Arsenal im Allgemeinen, Onana etc. Ja, also Onana etc. Ja, wir hatten über Onana, glaube ich, im Stream geredet damals. PSG spielt oft mit Neves, Vitinha und Zaire Emery als drei im Mittelfeld. Warum klappt es in Paris mit drei Spielern unter 1,78, während beim FC Bayern oft vom fehlenden Tempo und der fehlenden Größe im Mittelfeldzentrum gesprochen wird? Viele Grüße. Gute Frage, wirklich eine gute Frage, weil interessant in der Beantwortung. Also, PSG hat kein großes Mittelfeld, aber ganz klar ein athletisches Mittelfeld. Sie haben ein Mittelfeld, das in den Profilen sehr gut zusammenpasst. Und sie haben eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist in der Bewertung. Wenn ich sage, dass im Fußball im Allgemeinen, oder wenn wir das sagen, Physis immer wichtiger wird, etc. pp., dann reden wir vom Fußball als Gesamtbild. Das ist eine Frage, die sich auf die beste Mannschaft der Welt bezieht. Die Nummer 1. Und die haben zum Beispiel den meisten Ballbesitz in ihrer Liga mit über 70% und den meisten Ballbesitz in der Champions League mit 61%. Und sehr, sehr viel Ballbesitz ändert natürlich, gerade so immens viel Ballbesitz, ändert natürlich ein klein wenig die Profile, die man da braucht. Was meine ich? Also, Neves, Vitinha, Zaire Emery. Das ist sicherlich kein klassisches Wuchtmittelfeld. Ich habe aufgeschrieben. Neves 1,74, 66 Kilo. Vitinha 1,72, 64 Kilo. Und Zaire Emery 1,78, 68 Kilo. Wo ich übrigens sage, der sieht mir fast ein bisschen bulliger aus. Aber moderne Physis ist eben nicht nur Körpergröße. Größe ist wichtig, dazu kommen wir gleich noch. Aber sie ist Antritt, Richtungswechsel, Zweikampftraining. Wie häufig kannst du das Ganze wiederholen? Balance, Körperbalance, Kontaktbalance, Pressingintensität, Zugriff nach Ballverlust, Resistenz unter Gegnerdruck. Wie lange kannst du deine Fehler, also wie lange bist du, was deine Ausdauer betrifft, in einem Bereich, wo die Fehler einfach nicht häufiger werden? Irgendwann bist du blau, die Fehler werden massiv mehr. Das alles ist Teil der Athletik. Und all die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die machen diese drei Jungs im Mittelfeld von denen auf elitärem Niveau. PSG muss das Mittelfeld nicht über Größe dominieren, weil sie es über Zugriff, über Ballbesitz und über Raumkontrolle machen. Was meine ich damit? Sie haben drei Profile im Mittelfeld, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Vitinha ist ganz klar das Kontrollorgan, das ist der Rhythmusgeber. Neves, Gegenpressing, zweite Bälle, aggressiv, antizipiert die Passwege des Gegners. Und dann hast du mit Zaire Emery jemanden, der mit einer wirklich physischen, deswegen meinte ich auch gerade, dass er so ein bisschen bullig ist, der mit Dynamik, der lange Wege geht, der auch vertikal geht. Und da hast du drei Leute, wo sich Profile gut ergänzen, die aber nur funktionieren können, weil PSG dieses Mittelfeld durch die gesamte Mannschaftsstruktur schützt. Durch alle anderen Spieler auf dem Feld wird so agiert, dass diese drei Jungs ihre immensen Stärken komplett maximieren können. Weißt du, das ist ja nicht so, dass er da drei Jungs im Zentrum machen lässt und drumherum sind alle geparkt und tun, was sie wollen. PSG hat viel Ballbesitz, ganz kurze Abstände, eine klare Dreiecke, hohe Außenverteidiger, sehr, sehr hohe Gegenpressing-Bereitschaft von der ganzen Mannschaft. Das ist so elementar. Wir haben es ja bei Ousmane Dembélé prominent gesehen. Spieler, die vorne Druck auslösen und nicht müde werden, das dauerhaft und immer wieder zu tun. Und das ist dann der Kern für mich. Kleine Mittelfeldspieler, die ja klein sind, aber nochmal wirklich brutal athletisch auf allen anderen Ebenen. Die funktionieren brillant, wenn dein Team den Ball dominiert und die Abstände eng hält, das Feld eng hält. Weil dann geht es nicht darum, wer einen hohen Ball abfängt, wer 40 Meter irgendwie covern kann. Dann zählt es nur, wer ist schneller auf kurzem Raum, wer ist besser, wer antizipiert den zweiten Ball, wer ist schneller drin zu kapieren, was hier als nächstes passiert. Und da sind Neves und Vitinha in meinen Augen wirklich einfach absolute Weltklasse. Für mich beweist PSG nicht, dass Größe egal ist. Sie zeigen nur, dass Größe nur eine Form von Physis ist. Denn auf dieses Mittelfeld zu gucken und sagen, das ist keine physische Mannschaft, das wäre für mich nicht richtig. Es ist eine Frage des Systems und Luis Enrique kaschiert die Schwächen von diesen drei Ausnahmemittelfeldspielern über sein System nahezu perfekt. Jetzt sage ich euch aber eine Sache. Wenn du Luis Enrique fragst, ey, hättest du gern Vitinha auf 1,90 skaliert, dann sagt er natürlich unbedingt. Denn dann bist du im Bereich von Rodri Ballon d'Or-Sieger, Mittelfeldspieler. Ich bin einer der größten Fans von Vitinha, glaube ich, außerhalb von Portugal und Frankreich. Ich traue dem Mann alles zu, aber das wäre dann nochmal eine Stufe obendrauf. Die Jungs sind einfach Weltklasse. Und um jetzt mal die Kurve nochmal zu Bayern zu schlagen. Da ist es nicht so, also die Profile bei Bayern sind nicht ganz so perfekt aufeinander abgestimmt, wie sie das bei PSG sind. Und ich glaube auch, dass da eigentlich alle Bayern-Fans das ähnlich sehen würden. Kimmich und Pavlovic gibt dir super viel Kontrolle mit Ball, ne? Die lassen den Ball laufen wie kaum eine andere Doppelsechs. Aber gegen sehr schnelle Gegner, sehr vertikale Gegner, muss man sich ein bisschen fragen, wer macht denn die Umschaltbewegung nach hinten mit, wer läuft die Räume zu, wer gewinnt diese Neves-artigen wilden zweiten Bälle. Ich finde bei Neves wirklich, wenn du da gewonnene zweite Bälle dir anschaust, das ist einfach so krass. Und wer hat die Athletik, die Innenverteidiger zu schützen, wenn man hoch steht? Das sind dann eher so die Fragen bei Bayern. Und zum Beispiel ne, in dieser extrem schnellen Umschaltbewegung nach hinten, da hat weder Pavlovic noch Kimmich seine Stärke. Daher kommt eher diese Kritik. Ich würde nicht sagen, dass Bayern per se die Größe fehlt, sondern eher so ein bisschen diese Schnittmenge. Ne? Aus Kontrolle, Pressingresistenz, Zweikampfstärke, Balltragen, der Athletik im offenen Raum was zulaufen zu können. Da sind die Bayern einfach so insgesamt vielleicht hier und da nicht ganz auf dem Level von PSG. Wir reden hier ja wirklich von, wir haben ja die K.O.-Spiele gesehen, es war unfassbar eng. Also das hier ist Kritik auf höchstem Niveau. Aber da würde ich sagen, sind so ein bisschen die Unterschiede. Und übrigens macht für mich, weil ich ja vorhin gesagt habe, es ist einfach extrem wichtig, dass du eine Mannschaft hast, die bereit ist, im Konstrukt füreinander zu arbeiten. Und eine Saibari-Verpflichtung würde für mich genau da reinfallen. Denn der wird nicht müde, vorne Alarm zu machen. Ist ein guter Ballschlepper, 1,85, also auch in der Lage, die IV körperlich unter Druck zu setzen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und also nochmal, unterm Strich, wenn für die Bewertung noch, wir reden hier von zwei der fünf besten Zentralen der Welt wahrscheinlich. Ich glaube weiterhin, dass bei den Bayern da etwas Raum für Wachstum ist. Aber vielleicht, um diese Bewertung auch mal diesen Aspekt hinzuzufügen, Vitinha und Neves haben zusammen über 100 Millionen gekostet und Pavlovic und Kimmich haben keine 10 Millionen Euro zusammen gekostet. Und wenn man das gegeneinander aufwiegt und dann guckt, wie groß der Unterschied ist, dann geht für mich der Win an die Bayern. N. Clemens 62 sagt, howdy, ich nominiere dich hiermit offiziell zum Trainer der Rest der Welt 11. Deine Aufgabe, stelle eine Startelf, gerne auch mit Bank aus Spielern zusammen, die bei der WM fehlen. Weil sich das Land nicht qualifiziert hat, Spieler, die vom Nationaltrainer nicht berücksichtigt worden sind, zum Beispiel Cole Palmer oder Ekitike hat leider sein Bein verloren quasi, zählen nicht. Es geht ausschließlich um Nationen, die komplett fehlen. Kleines Handicap. In meiner Elf standen 4 Italiener. Du darfst maximal 3 verwenden. Beste Grüße aus Jülich. Aufgepasst, Clemens, jetzt kommt's. Ich warte doch die ganze Zeit darauf. Deutscher Amateurmeister 1969, 70 und 1971, der SC Jülich 10. Wer weiß es nicht. Hänge ich wieder auf und dann gehen wir rein. Torhüter, so. Die 3 Italiener nochmal, die macht es natürlich ein bisschen schwieriger, denn eigentlich würdest du hier drauf gucken und sagen, Donnarumma. Aber Jan Oblak, wir brauchen noch die Italiener an anderen Stellen. Jan Oblak für Slowenien im Tor. Ich lese euch hier meine Shortlist mal vor und jetzt wird euch dann gleich schon auffallen, es gibt nicht so richtige Rechtsverteidiger. Also, Abwehr, Milos Kerkes, Bastoni, Di Marco, Calafiori, Zabarni, Tapsoba, Pavlovic, Dorgu und es gibt weiterhin keine Rechtsverteidiger. Und meine Viererkette liest sich wie folgt. Von links Di Marco, Bastoni, Tapsoba und Kerkes. So, ihr hört also, 2 Italiener sind wir schon los. Shortlist fürs Mittelfeld. Dominik Soboschlei, Sandro Tonali, Carlos Baleba, Nicolo Barella, Morten Juhlmann oder Viktor Frohheut. Die Entscheidung hier, relativ einfach, für Dominik Soboschlei. Und, das ist jetzt die Frage, Barella oder Tonali? Ich nehme Tonali für den letzten. Dann sind wir in der Offensive angekommen. Das war ein bisschen leichter, denn hier war meine Shortlist. Kvaratskhelia, der Mann von United, Brian Mbeumo, den ich bis heute nicht richtig ausgesprochen habe, Robert Lewandowski, Serhou Guirassy, Rasmus Højlund, Victor Osimhen, Ademola Lookman, Benjamin Seško, Christian Kofa. Nee, ich habe gesagt, wir geben nochmal den Alten das Vertrauen vorne im Sturm. Wir haben Mbeumo auf rechts, Kvaratskhelia auf links und vorne drin Lewandowski und Victor Osimhen. Und damit sind wir angekommen bei der letzten Frage des Tages. Wer wird der James Rodriguez? James James Rodriguez, der WM, also der Breakout-Spieler. Und dann ist mir aufgefallen, wir sind ganz offiziell die Nummer 1 Ausbildungsliga geworden. Weil wenn du internationale Perspektive dir anschaust, 4 oder 5 der ersten Namen, die du nennst, sind Bundesligaspieler. Weil, stellt euch mal vor, ihr seid keine Bundesliga-Fans, ihr habt die noch nie gesehen, ihr guckt WM und folgende Spieler tauchen auf. Can Uzun, Maza, Mansambi, Basumana Touré. Jeder einzelne von denen ist ein komplett valider Shout für einen Breakout-Spieler. Aber da ihr alle Bundesliga-Glotz, hier noch ein paar weitere Namen. Von Lukas hier schon mal mitgebracht, weil ich sehr von ihm schwärme. Ich glaube, das ist okay, wenn ich das so sage. Gilberto Mora von Mexiko. Der ist ja 17, der wird, glaube ich, nicht von Anfang an spielen, aber das Talent ist so gigantisch. Nestoroy Irancunda hat eigentlich das Profil, um bei so einer WM für eine Mannschaft, die tief steht und dann schnell nach vorne umschalten will, für Furore zu sorgen. Ich gebe euch hier eine Shortlist übrigens, ne? Also einfach nur ein paar Namen. Ayoub Bouadi, ja, das wahrscheinlich größte Talent im Mittelfeldzentrum aus Frankreich, hat sich vor 2 Wochen offiziell für Marokko entschieden. Hat sich wohl schon früher eigentlich intern entschieden, aber offiziell erst vor 2 Wochen. Und bei Marokko ist das Zentrum ziemlich gut besetzt, aber Bouadi ist so brutal, das eigentlich also auch einer. Und dann hätten wir noch Nico Paz, der hätte natürlich die perfekten Bedingungen. Ich weiß nicht, ob ein 80-Millionen-Spieler als Breakout-Spieler gelten darf, wahrscheinlich eher nicht. Keisuke Goto hatte ich auch schon mal genannt, kommt aber wahrscheinlich völlig zu Recht nicht an Ueda vorbei. Und deshalb wären Gilberto Mora, Nestor Irancunda und Bouadi so die ersten Namen, auf die ich da einmal gucken wollte, wenn wir außerhalb der Bundesliga unterwegs sind. Ich bin jetzt außerhalb dieses Videos unterwegs und sage euch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.